Ja, guten Morgen. Darf ich nochmal bei der letzten Predigt zum Johannesevangelium abholen? Vor 2 Wochen haben wir von Jesu Einzug in Jerusalem gehört. Da hat ihm die Menge zugejubelt und ihn als ihren künftigen König gefeiert. Der Text endete damit, dass er nicht Juden, die zum Passafest gekommen waren, Jesus sehen wollten. Diese sprachen Philippus an, und er und Andreas gingen schließlich zu Jesus und sagten ihm das. Ja, und da geht es jetzt weiter. Ich lese im Johannesevangelium Kapitel 12, die Verse 23 bis 36 aus der Übersetzung Schlachter 2000. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, das soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen. Die Menge nun, die dabei stand und dies hörte, sagte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach: Nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. Die Menge antwortete ihm: Wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit bleibt. Wie sagst du denn, der Sohn des Menschen müsse erhöht werden? Wer ist dieser Sohn des Menschen? Da sprach Jesus zu ihnen: Noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht noch habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt. Denn wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichts werdet. Dies redete Jesus und ging hinweg und verbarg sich vor ihnen. Wir haben vorher gelesen, oder ja, von der letzten Predigt noch in Erinnerung, dass Philippus und Andreas zu Jesus gegangen sind. Aber in Vers 29 lesen wir vor einer Menge, die dabei stand und dies hörte. Also sie waren nicht allein mit dem Herrn Jesus, sondern Jesus sprach mal wieder zu vielen Menschen. Und in seiner Antwort, ja, ging er nicht direkt auf das, was Philippus und Andreas gesagt haben, ein. Nochmal Vers 23. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Bisher im Johannesevangelium lag Jesu Stunde oder seine Zeit, heißt es ja, immer in der Zukunft. In Johannes 8,20 heißt es zum Beispiel: Und niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Jetzt aber ist Jesu Zeit da. Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Ja, und wo und wodurch wurde er wohl verherrlicht? Für die Zuhörer war es, naja, glaube ich, klar. Er war ja vor kurzem bei seinem Einzug in Jerusalem umjubelt worden. Und jetzt war die Erwartung vielleicht sowas wie eine offizielle Krönung. Könnte ja sein. Die Zuhörer erkannten es sicher noch nicht, aber Jesus sprach hier von was ganz anderem. Er weiß, dass er in wenigen Tagen verurteilt, verspottet, gequält und gekreuzigt wird. Wenn er hier von seiner Verherrlichung spricht, dann redet er davon, dass er dort am Kreuz zur Sünde gemacht und vom Vater verlassen wird. Und so holt er seine Zuhörer bei der Vorstellung eines neuen weltlichen Königs ab und bereitet sie darauf vor, dass er in ein paar Tagen hier auf der Erde grausam sterben wird. Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Er beginnt den Vers oder den Abschnitt mit wahrlich, wahrlich oder Amen, Amen. Dieser Start heißt in der Bibel immer, dass was wirklich Wichtiges gesagt wird. Jesus zeigt ihnen hier das Bild von einem Weizenkorn, das ausgesät wird, in die Erde fällt und dadurch, dass es jetzt feucht wird und keimt, aufgeht, einerseits sein Leben als Weizenkorn aufgeben muss, aber andererseits neue, vielfache Frucht bringt. Für uns bedeutet es erstmal, dass durch den Tod des Sohnes Gottes viele Menschen gerettet werden. Das Beispiel verdeutlicht aber ein generelles, paradoxes Prinzip in Bezug auf Leben und Tod. Der Tod ist der Weg ins Leben. In Jesu Fall wurde er dadurch verherrlicht und es entstand neues Leben für viele andere. Und ähnlich verhält sich bei uns Menschen in Vers 25. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Das obige Prinzip angewandt, das klappt erstmal ganz gut. Wer an seinem jetzigen Leben festhalten will, der kann es doch nicht halten. Irgendwann ist es einfach vorbei. Wer aber sein Leben nicht festhält, sondern aufgibt, der bekommt im Gegenzug ewiges Leben. Klingt ganz easy. Aber warum steht hier, dass man sein Leben hassen muss? Ist das nicht ein zu starker Ausdruck für hergeben oder nicht festhalten? Jesus sagt hier, wer sein Leben in dieser Welt hasst. Hassen ist ein wirklich unschönes Wort. Wenn irgendjemand sagt, ich hasse, dass es regnet, dann finde ich das total übertrieben. Darf ja mal regnen. Muss das jetzt wirklich sein, dass man sein Leben hasst? Ich weiß ja nicht, wie es euch im Allgemeinen so geht, aber ich kenne das Leben in der Welt oder die Welt, in der wir leben, an vielen Stellen als sehr attraktiv. Es gibt so vieles, das man haben oder erleben möchte. Und wenn wir Dinge in Dankbarkeit von Gott annehmen und genießen, und ihn dafür loben, dann ist das sicher was, wo wir uns daran freuen dürfen. Hier wäre Hass unangebracht. Ich kenne aber auch Situationen, wo ich ganz genau weiß, dass mir das gerade nicht erlaubt ist, was so durch meinen Kopf schießt, weil es halt einfach eine Sünde ist. Ich habe hier was mitgebracht, ich weiß nicht, ob das manche von euch noch kennen, ein Jenga-Stein. Der liegt normalerweise zu Hause auf meinem Schreibtisch und der stammt aus unserem Gemeindeseminar vor ein paar Jahren in Landshut. Ich weiß nicht, wer alles dabei war. Michi hat uns damals durch das Buch Richterglaube geführt und wir haben über unsere Stolpersteine im geistlichen Leben nachgedacht. Wir durften uns dann so einen Stein mit unserem Lieblingsproblem, das uns zur Sünde verführt, beschriften und den Stein mit heimnehmen. Hinten drauf ist bei mir eine Krone und vorn, ihr seht es jetzt alle nicht, gell, da steht Lust der und dann sind da Augen hingemalt. Lust der Augen, das ist immer schon und ist immer wieder mal ein Problem in meinem Leben. über das ich stolpere und das mich richtig nervt. Es passiert sichtbar nichts Schlimmes, aber in mir natürlich schon. Wenn ich meine Augen nicht im Griff habe, wenn mir die Lust der Augen mal wieder überfällt, dann fällt mir damit natürlich auch Matthäus ein. In Matthäus 5, 28 sagt Jesus, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat in seinem Leben schon Ehebruch mit ihr begangen. Als ich gestern der Gisela gesagt habe, dass ich davon erzählen werde, hat sie gesagt, dann bin ich ja mit einem Ehebrecher verheiratet. Und jemand dachte, oh Mann, an dieser Stelle, in der Situation, ich hasse mein Leben in dieser Welt wirklich. Es ist was mich tierisch aufregt. Und wenn ich jetzt etwas hasse, dann gehe ich in der Regel dagegen vor. Also bei Regen natürlich nicht, oder nicht mein Regenschirm, aber wenn ich eine Möglichkeit habe, dann bekämpfe ich das Gehasste. Und jetzt in diesem Fall von immer wiederkehrender Verführung zur Sünde, ist das eben mein persönlicher geistlicher Kampf dagegen, den ich führe. An der Stelle ist Hass, glaube ich, schon der richtige Begriff. Aber es war jetzt mein persönliches Beispiel, um den Begriff sein Leben in dieser Welt hassen zu illustrieren. Und weil das Problem ja wirklich nur meines ist, das hat ja sonst kaum jemand, bringe ich hier nur ein allgemeineres Beispiel. In Bezug auf ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott sind wir sicher immer wieder angefochten. Wie viele von euch haben Schwierigkeiten damit, wirklich regelmäßig, idealerweise täglich in der Bibel zu lesen? Keine Angst, ihr braucht euch jetzt nicht zu melden. Aber obwohl wir klar aufgefordert sind, zum Beispiel in Josua 1,8, einer der ersten Verse, die ich lernen durfte als Christ, obwohl wir dazu aufgefordert sind, ist tägliche Gemeinschaft mit Gott bei uns meistens schwierig und wird leider oft vernachlässigt. Genauso meistens, wie es schwierig ist, ist es aber nur eine Frage von Prioritäten. Jeder hätte genug Zeit. Aber wir leben in einer ungeistlichen Welt, die uns immer wieder fesselt und verführt, die Zeit braucht für nicht ganz so wichtige Dinge. Und vielleicht sollten wir alle ein bisschen genauer hinschauen, wo wir unser Leben in der Welt hassen sollen. Weiter mit Vers 26. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach, und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Auf das Thema Nachfolge gehe ich hier jetzt nicht näher ein. Zusammengefasst bedeutet Nachfolge, Jesu Geboten zu gehorchen, nach seinem Wort zu leben, ebenso bereit zu sein, eigene Wünsche und Pläne aufzugeben, um ihm zu dienen. Kurz, ihn, also Jesus, in unserem Leben über alles zu stellen. Aber ich möchte euch hier schon die Frage stellen, dienst du Jesus? Überleg dir das ganz konkret. Wie oder wo dienst du dem Herrn Jesus? Ich glaube, die Frage zu klären ist wichtig. Herr Scholler, deswegen, weil der letzte Halbsatz, wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren, der beinhaltet eben nur eine Verheißung, die man momentan gar nicht so recht vorstellen kann, dass der Vater mich ehren wird. Der Vater ist heilig. Nichts Sündiges kann in seine Nähe kommen oder in seiner Nähe bestehen. Er ist unendlich groß und er ist absolut gerecht. Er kennt alles. Er kennt mich durch und durch. Auch euch natürlich. Und er weiß, wie es in unseren Herzen aussieht. Und dieser große, heilige Vater wird mich ehren, mich, diesen elenden, kleinen Menschen, der immer wieder strauchelt und oft lau und feige ist, mich wird der Vater ehren, das soll ich gehen. Ja, das geht. Aber ich verrate euch jetzt nicht, wie, das ist unser Cliffhanger heute. Der Andreas hat es vor einem Gebet schon formuliert, aber wer da nicht aufgepasst hat, komm einfach zum nächsten Abendmahl. Da reden wir immer wieder darüber, wie und warum das funktioniert. Herzliche Einladung hier an dieser Stelle. Kommen Sonntag, 8.45 Uhr, Abendmahl für alle Gläubigen und Interessierte dürfen natürlich auch zuhören. Ja, nach diesen Versen zum Leben der Menschen kam Jesus wieder auf sein Sterben und das Thema Verherrlichung. Verse 27 und 28. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen. Jesu Seele war erschüttert, steht da. Er wusste, es sind nur noch wenige Tage und er hatte vermutlich Angst vor dem körperlichen Leid, aber auch sowas wie eine tiefe Abscheu davor, dass er mit der Unmenge an Sünden und indirekten, engen, innigen Kontakt kommt. Wir haben das an Karfreitag auch gehört, ist erst eine gute Woche her. Und er mochte das nicht, aber er wusste natürlich auch, dass er gerade deswegen auf die Erde kam, um schließlich in diese Situation zu kommen. Mit dem Begriff der Verherrlichung des Namens des Vaters hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, war aber wahrscheinlich wieder nur meine persönliche Beschränktheit, denn die Kommentare, die ich als Quelle dann nutzte, die waren sich ziemlich einig. Jesus suchte auf der Erde nicht Aufmerksamkeit für sich, sondern er war gekommen, um den Willen des Vaters zu tun und ihm damit Ehre zu geben. Zum Beispiel in Johannes 6, 38 sagt Jesus, denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Durch ein gehorsames Leben gegenüber dem Willen des Vaters verherrlichte Jesus den Vater bzw. seinen Namen. Wenn wir jetzt den Gehorsam Jesu gegenüber dem Willen des Vaters in den Vers 28 einsetzen, dann können wir die Worte, Vater, verherrliche deinen Namen, da kam eine Stimme vom Himmel, ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen, in etwa auch so wiedergeben, Vater, hilf mir deinen Willen zu tun. Da antwortete der Vater, das habe ich bisher getan und das werde ich auch dieses Mal tun. Dass der Vater hier für Menschen hörbar geredet hat, war laut Jesus nicht für ihn, sondern für die anwesenden Zuhörer gedacht. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie dadurch zwar einerseits erschraken, einige haben gemeint, es donnert, andere haben gesagt, der Engel hat mit ihm geredet, und auch wenn sie erschraken, sie werden dafür den folgenden Worten von Jesus umso aufmerksamer gelauscht haben. Lesen wir nochmal die Verse 31 bis 33. Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagt er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. Mit jetzt sprach Jesus wieder seine nahende Kreuzigung an. Durch seinen Tod am Kreuz erging ein Gericht über diese Welt. Und der Fürst dieser Welt wurde hinausgeworfen. Den Fürst dieser Welt, den können wir direkt mit Satan bzw. dem Teufel übersetzen. Die Welt ist demnach der von Satan beherrschte Teil um uns herum. Also alles, was sich nicht an Gott orientiert und nach seinem Willen trachtet. Und obwohl das Kreuz, Jesu Kreuzigung, als Sieg von der Welt oder von Satan gegen Jesus erscheint, wurde damit in Wahrheit aber Satan besiegt. Die Schuld für die Sünde der Menschen wurde bezahlt. Satans Macht über die Menschen, die sich in Sünde und Tod zeigte, ist gebrochen. Er kann die gläubigen Menschen nimmer anklagen. Er versucht es, aber die Schuld ist bezahlt. Er wurde aus meinem und hoffentlich auch aus deinem Leben hinausgeworfen. Wenn Jesus von der Erde erhöht ist, würde er alle zu sich ziehen, steht dort. in Vers 32. Und Vers 33 wird auch noch gleich der Zweck dieser Aussage erklärt. Das sagt er, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. Er wurde geschrieben, von der Erde erhöht. Das ist auch ein bisschen eine seltsame Bezeichnung für eine grausame Kreuzigung. Aber ja, es meint genau das. In der Bibel sehen wir oft eine vorsichtige, umschreibende Sprache, wenn es um etwas Unangenehmes oder Peinliches geht. Wenn zum Beispiel Maria gegenüber dem Engel Gabriel, der gerade gesagt hat, dass sie schwanger wird, antwortet, wie kann das sein, da ich von keinem Manne weiß? Da meint sie jetzt damit natürlich nicht, dass sie keinen Mann kennt, sondern sie sagt, dass sie noch keinen Geschlechtsverkehr hatte. Aber das sagt man halt nicht direkt so. Die Bibel spricht nicht von Geschlechtsverkehr, Sex, Kopulation, was auch immer. Und ein Saul, der in eine Höhle ging, um dort seine Füße zu bedecken, naja, der hat nicht kalte Füße gehabt, sondern der hat ein langes Gewand gehabt und ging dort in die Hocke, hat damit seine Füße bedeckt. Was hat er gemacht? Naja, er musste aufs Klo. Was soll sonst damit gemeint sein? Aber die Bibel ist in ihrer Sprache eben sensibler, als wir in unserer westlichen Ausdrucksweise des Heutes sind. Und deshalb finden wir oftmals Umschreibungen. Wir kennen das auch an vielen anderen Stellen, auch bei uns. Wir haben vorher vor Geschlechtsverkehr geredet, man sagt, miteinander schlafen. Schlafen hat das gar nicht so viel zu tun. Trotzdem, Umschreibungen versuchen, peinliche Ausdrücke zu vermeiden. Aber zurück zu unserem Text. Wenn Jesus erhöht ist, also am Kreuz hängt und stirbt, wird er alle zu sich ziehen. Wirklich alle? Wen meint er damit? Werden damit jetzt alle gerettet? Nun, dafür kennen wir zu viele Texte von Jesus selbst, wo er genau das eben nicht sagt. Letzten Mai habe ich hier über Johannes 5 gepredigt. In Johannes 5, den Versen 28 und 29 zum Beispiel, erklärt Jesus, dass eine Gruppe von Menschen zum Leben auferstehen werden und andere zum Gericht und damit verurteilt werden und verloren gehen. In Lukas 16, beim reichen Mann und Lazarus, erfahren wir von Jesus, dass absolut nicht alle gerettet werden. Alle bezieht sich hier, wie zum Beispiel in Kapitel 10, in den Versen 14 bis 16 erklärt wird, darauf, dass Jesu Tod nicht explizit für die Juden geschieht, sondern für Menschen aus allen Völkern und zu allen Zeiten. In den Versen in Kapitel 10 spricht Jesus als der gute Hirte zu den Juden und sagt ihnen, dass er noch andere Schafe hat aus einer anderen Herde, die nicht von dieser Herde der Juden sind und dass er sich auch um diese kümmern muss. Die Menschen, die dabei waren, die hörten tatsächlich aufmerksam zu, denn im Text lesen wir weiter, dass sie jetzt Jesus erstmal eine wirklich gute Frage stellten. Vers 34. Die Menge antwortete ihm, wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit bleibt. Wie sagst du denn, der Sohn des Menschen muss erhöht werden? Wer ist dieser Sohn des Menschen? Sie hatten vielleicht Daniel 7 im Kopf. Ich möchte die Verse 13 und 14 vorlesen. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Sie waren ja gerade eben in der Erwartung, dass der Christus, der Sohn des Menschen, kommt und mit ihm ein ewig andauerndes Königreich beginnt. Sie haben Jesus als Christus erkannt und seinen Einzug in Jerusalem entsprechend gefeiert. Und jetzt sagte genau der, dass er gekreuzigt werden wird und dabei natürlich stirbt. Wie passte das zu einem ewigen Königreich? Unterscheidet hier etwa Jesus zwischen dem Christus und dem Sohn des Menschen? Seine Zuhörer waren zu Recht verwirrt. Und was die Menge damals nicht wusste, Jesus aber 5 Tage darauf den 11 Jüngern ohne Judas beim letzten Abendmahl erklärte, das war, dass er jetzt erstmal zum Vater zurückkehren würde, dort Wohnungen errichtet und zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommt. Dann kommt die Zeit für sein ewiges Königreich. Dieses zweite Kommen Jesu, das war bis jetzt noch nicht, aber wir warten darauf. Und seine Antwort auf diese Frage, die hilft den Menschen nicht direkt weiter. Es war ihm wohl nicht wichtig, direkt darauf zu antworten, aber er griff nochmal das Thema Glauben auf. Denn sie hatten nur noch wenig Zeit, um sich an Jesus direkt zu wenden. Lesen wir den letzten Abschnitt in unserem heutigen Text. Verse 35 und 36. Da sprach Jesus zu ihnen: Noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht noch habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt. Denn wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichts werdet. Dies redete Jesus und ging hinweg und verbarg sich vor ihnen. Jesus kam als Licht in diese Welt. Davon wird ganz am Anfang im Johannesevangelium berichtet, gleich in Kapitel 1 zum Beispiel, in den Versen 4 bis 9. Seine Zeit als Mensch auf der Erde, als Licht in der Welt, wird aber bald vorbei sein. Er warnte nochmal davor, sich von der Finsternis einfangen zu lassen, beziehungsweise darin zu bleiben. Er rief nochmal dazu auf, an das Licht, also an ihn zu glauben. Menschen, die in der Finsternis leben, also ohne Jesus leben, die wissen nicht, wohin sie gehen. Menschlich sieht man das nicht unbedingt. Es kann jemand durchaus erfolgreich und ja, glücklich leben und gegen Ende des Lebens selbstbewusst sagen, ich hatte ein erfülltes Leben. Stimmt wahrscheinlich, ja. Genau diesen Satz musste ich mal von jemand hören und ja, weil ich ihn gekannt habe und er mochte, habe ich mit ihm versucht, da über die Ewigkeit zu reden, aber er war nicht bereit, darüber nur nachzudenken. Dieser arme Mensch, der wusste buchstäblich nicht, wo er ein paar Tage später nach seinem Tod hinkam. Wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Andererseits sagte Jesus, solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichts werdet. Dieser Satz galt jetzt erstmal den anwesenden Menschen. Sie hatten noch ein paar Tage Jesus, das Licht, bei sich und sollten diese Zeit nutzen, um ihn anzunehmen und zu seinen Kindern zu werden. Dazu passt auch wieder Kapitel 1 aus dem Johannesevangelium, die Verse 10 bis 13. Einfach mal nachlesen, da geht es darum, ein Kind Gottes zu werden. Das ist ein wichtiger Text. Aber diesen Begriff, solange ihr das Licht habt, können wir in unsere Zeit übertragen. Es gibt Zeiten, in denen Menschen von Jesus angesprochen werden. Es muss nicht unbedingt hier in unserer Gemeinde sein, kann aber einmal hier passieren. Angenommen, du kamst jetzt schon ein paar Mal hierher und hast die eine oder andere Predigt über Jesus gehört. Und dir wurden ein paar Dinge klar. Vielleicht hattest du auch Gespräche und konntest hoffentlich offene Fragen klären. Ich behaupte mal, das ist das Ziehen, von dem Jesus vorher sprach, als er sagte, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Dieses Ziehen, dieses Licht, das gerade in dein Leben scheint, das bleibt aber nicht ewig. So wie hier, wo sagt Jesus, ja, solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, weil es dann bald weg ist, fordert dich auf. Entscheide dich bald für Jesus und nimm ihn im Glauben auf. Zum Schluss nochmal Vers 36. Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichts werdet. Wir nehmen uns jetzt noch 1-2 Minuten Zeit, um über das Gehörte nachzudenken und auch Gott im Stillen eine Antwort zu geben. An Gläubige, an Jesu Nachfolger stelle ich nochmal die Frage, ganz konkret, wie dienst du Jesus? Mach dir Gedanken drüber und rede mit ihm drüber und freue dich darüber, dass du Ehre vom Vater bekommen wirst. Und alle anderen denken bitte darüber nach, wie sie auf Jesus, der gerade als Licht in der Welt scheint, reagieren wollen. Ich bleibe inzwischen hier oben noch stehen und schließe dann in ein paar Minuten ab.